Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen heute.
Endspurt. Nach 10 Jahren läuft das Human Brain Project aus. Großhirn. Wie das neuromorphe System Spinnaker mit 1 Million Prozessorkernen arbeitet. Versuchsstation. Mit NeuroEx können neuromorphe Konzepte getestet werden. Und das digitale Logbuch. KIKO.
Alle reden über KI, wir natürlich auch. Allerdings werfen wir heute einmal einen ganz anderen Blick auf die künstliche Intelligenz. Wir gucken uns nicht die viel diskutierten Fähigkeiten generativer KI-Systeme wie ChatGPT oder Bard an, sondern beschäftigen uns mit neurowissenschaftlichen Simulationen und mit neuromorphen Computern. Was das ist, fragen Sie sich? Tobias Gemmeke vom Lehrstuhl für Integrierte Digitale Systeme und Schaltungsentwurf der RWTH Aachen, der liefert Ihnen die Erklärung.
Der Begriff geht zurück auf die Arbeiten von Kawamete aus den späten 80er Jahren und hat sich da über die Jahre weiterentwickelt. Heute bezeichnet er recht umfassend Hardware, Architekturen, Computerhardware, die Konzepte biologischer neuronaler Netze aufgreift und sich so von den klassischen von Neumann-Architekturen unterscheidet. Die Idee war dort, das Rechnen und das Speichern von Daten, von Informationen zu trennen. Das war eine sehr gute Entscheidung. Man musste sich damals überlegen, was man machen möchte und hatte nur begrenzten Platz. Also hat man die Berechnung und das Speichern getrennt. Wenn man sich jetzt aber das Gehirn anschaut, dann sieht man eben da, dass die Speicherung von Informationen und das Verarbeiten lokal beieinander liegt. Und diese Idee, weil das Gehirn ist ja irgendwie doch sehr effizient und sehr geschickt, wie es seine Sachen so macht, diese Idee möchte man jetzt übernehmen und man spricht dann von neuen Architekturen bauen, die eben dieses Zusammenspiel von der Speicherung, der Verarbeitung von Daten zusammenbringt.
Ja, eine ganz neue Klasse von Computern ist also mit diesen neuromorphen Systemen entstanden. Weg vom strengen Konzept des seriellen Abarbeitens von Rechenbefehlen hin zu jenen Prinzipien der Informationsverarbeitung, so wie sie auch in natürlichen Gehirnen vorherrschen. Dazu gibt es weltweit viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an neuen Architekturen für solche neuromorphen Rechner arbeiten. Wie die mit einer Art Werkzeugkasten bei ihren Forschungsarbeiten unterstützt werden können, das wird uns Tobias Gemmeke später noch erklären. Doch zunächst wollen wir über ein europäisches Großprojekt im Bereich der neurowissenschaftlichen Simulationen und der neuromorphen Computer berichten, das vor 10 Jahren von Medizinerinnen und Informatikern gestartet wurde. Es geht um das ziemlich ambitionierte Human Brain Project. Erklärtes Ziel war eben, das menschliche Gehirn auf einem Supercomputer zu simulieren. Die Europäische Union sagte dafür ursprünglich 1 Milliarde Euro Forschungsfördermittel zu und 10 Jahre lang sollte es laufen. Die gehen jetzt zu Ende. Achim Killer, was ist denn beim Human Brain Project alles herausgekommen?
Viele interessante und vor allem nützliche Erkenntnisse. Plus eins halt nicht, das Gehirn im Supercomputer. Jedenfalls, wenn man drunter das versteht, was damals allenthalben suggeriert worden war. Nämlich, dass man so eine Art digitalen Zwilling des Gehirns bauen könne. Das Original, so diese fantastische Vorstellung, das läuft dann beim Menschen zwischen den Ohren und die Kopie auf den Zahlenfresser. Den Leuten, die diese Vorstellung anfangs befeuert haben, denen müsste meines Erachtens schon klar gewesen sein, dass sich sowas auch innerhalb eines Jahrzehnts nicht realisieren lässt. Also Hybris war das nicht, eher Wissenschaftsmarketing.
Ja, und deshalb ist ja das Projekt dann auch ziemlich schnell neu strukturiert worden.
Ja, am 1. Oktober 2013 war der offizielle Beginn und schon 2014 haben hunderte Wissenschaftler einen Brief an die EU-Kommission geschrieben, in dem gestanden hat, dass es so nicht geht.
Und worin bestand die Kritik?
Einerseits an der propagierten Zielvorstellung, das ja nicht seriös ist, damals kritisiert worden. Und dann ist das Projekt auch immer stärker auf technische Aspekte der Simulation ausgelegt worden. Also Neurologen haben sich von Informatikern über den Tisch gezogen gefühlt. Deshalb ist das Projekt dann auch umstrukturiert worden.
Seit 2016 ist Katrin Amunds Forschungsdirektorin des Human Brain Projects und damit natürlich maßgeblich für die Ausrichtung verantwortlich. Sie ist zugleich Direktorin des Instituts für Neurowissenschaften und Medizin am Forschungszentrum Jülich und wir haben sie nach ihrem vorläufigen Fazit gefragt.
Wir haben 2012 die Ziele des Human Brain Projects so formuliert, dass wir gesagt haben, wir wollen die technischen Grundlagen für eine neue Art der digitalen Hirnforschung formulieren. Wir möchten Daten integrieren mit Wissen, um auch Fragmentierung zu überwinden, ein neues Verständnis des Gehirns zu erlangen, neue Behandlungsmethoden in die Medizin zu bringen und neue gehirnähnliche, wir würden sagen neuroinspirierte oder abgeleitete Technologien zu entwickeln. Das haben wir erreicht.
Resümiert Katrin Amunds. Besonders betont sie, dass es sich um ein interdisziplinäres Projekt handelt.
Das unterscheidet uns, würde ich sagen, auch als Human Brain Projekt von vielen anderen Projekten auf europäischer oder nationaler Ebene, die im Besonderen auf neurowissenschaftliche Erkenntnisse fokussieren. Hier war wirklich die Idee, Neurowissenschaft an der Schnittstelle zu Computing, zu Technologie und Informatik zu stärken und daraus eben neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Auch Simulationen sind im Rahmen des Projekts entwickelt worden. Allerdings keine, mit deren Hilfe man dem Gehirn quasi beim Denken zuschauen könnte. Sie helfen vielmehr Chirurgen, sich auf eine Operation vorzubereiten, beispielsweise bei Epilepsiepatienten, die nicht medikamentös behandelt werden können.
Diese Simulationen werden jetzt schon verwendet, um in die Medizin zu gehen und personalisierte Modelle von Patienten zu entwickeln, die eine Epilepsieoperation in nächster Zeit haben, um besser vorhersagen zu können, welches Gewebe soll man bei diesen Patienten dann herausnehmen im Rahmen dieser Operation, um einerseits Anfallsfreiheit zu gewährleisten, aber andererseits eben auch möglichst wenig gesundes Gehirngewebe zu schädigen.
Die Simulation von Rückenmarksfunktionen wiederum hat es ermöglicht, Implantate für Querschnittsgelähmte zu entwickeln. Sie überbrücken Bereiche, in denen Nervenbahnen durchtrennt sind.
Zum Beispiel haben Kollegen aus Lausanne, der Schweiz, eine Stimulation des Rückenmarks entwickelt, die basiert auf mathematischen Modellen und Simulationen des Rückenmarks. Und die hat dazu geführt, dass die ersten Patienten, die einen vollständigen Querschnitt hatten nach Rückenmarksläsion, dass die wieder laufen können.
Umgekehrt wiederum haben im Rahmen des Human Brain Projects auch die Neurowissenschaften die Informatik beeinflusst. Neuroinspiriert nennt man Techniken, die nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns oder des Nervensystems funktionieren.
Wenn wir mehr über die Netzwerkstruktur wissen, genauer verstehen, wie Netzwerke im Gehirn organisiert sind und wie sie funktionieren, dann ist das genau die Grundlage, die es uns dann ermöglicht, diese Erkenntnisse auch in die KI mit reinzubringen, in künstliche neuronale Netzwerke. Zum Beispiel haben wir Algorithmen entwickelt, die energieeffizienter sind, weil sie nach dem Vorbild des Gehirns entwickelt sind.
An neuroinspirierter Hardware ist im Rahmen des Human Brain Projects ebenfalls geforscht worden. Naheliegenderweise eignen sich solche Rechner besonders, um natürliche Prozesse zu untersuchen.
Andererseits haben uns die neuromorphen Computer geholfen, bestimmte Lernvorgänge besser und effizienter simulieren zu können. Und das Ziel ist ja hier, dass man in Echtzeit auch versuchen kann, bestimmte Lernprozesse abzubilden.
Katrin Amunds war das über interdisziplinäre Forschung im Rahmen des Human Brain Projects, das in diesem Jahr auslaufen soll. Achim, ist denn auch vom ursprünglichen, dem doch ziemlich plakativ formulierten Ziel des Projektes irgendetwas übrig geblieben?
Ja, doch. Es gibt einerseits die angesprochenen Detailsimulationen und dann ist noch ein 3D-Atlas des Gehirns erstellt worden. Der dient quasi als Grundstruktur, die dann mit MRT-Daten angereichert wird, Magnetoresonanztomographie oder mithilfe von anderen bildgebenden Verfahren, um daraus personalisierte Gehirnmodelle zu bauen. Außerdem dient der Atlas als Plattform, um Forschungsergebnisse auszutauschen. Ja, so eine richtige Simulation ist es nicht und die Auflösung ist auch nicht so groß, wie man sich das ursprünglich gewünscht hat, aber dieser Atlas ist auf jeden Fall äußerst nützlich.
Und inwieweit haben da die Neurowissenschaften die Informatik inspiriert?
Das gehört zu den absoluten Highlights des Projekts, neben neuroinspirierten Algorithmen die neuromorphe Hardware. Es gibt Chips, die so ähnlich funktionieren wie Nerven und damit zusammenhängend Kommunikationsprotokolle. An der TU Graz beispielsweise hat man mit Neurochips von Intel experimentiert. Leuhi heißen die, sind klein, brauchen kaum Strom und bilden die Funktion von bis zu 1 Million Neuronen in Silizium ab. Und da hat man herausgekriegt, dass man damit KI-Algorithmen verarbeiten kann mit nur einem Bruchteil des Energieverbrauchs von Grafikprozessoren, auf denen diese Algorithmen ja ansonsten laufen.
Energieeffizienz, das ist ja im Moment auch ein wichtiges Thema in der Informatik.
Auf jeden Fall, wegen der Energiebilanzen und auch ganz praktisch. Ich meine, wo hat man es als Konsument üblicherweise mit KI zu tun? Ein bisschen auf dem Smartphone und immer mehr im Auto. Und das sind auch so die typischen Fälle, wo man Probleme mit dem Akku oder der Batterie bekommt. Da ist es eigentlich naheliegend, dass man versucht, von der Natur zu lernen. Das menschliche Gehirn kommt mit 20 Watt aus. Wenn man das mal in Relation setzt zu den aktuell so hypengroßen Sprachmodellen, die etwa hinter ChatGPT und Bard stecken, die brauchen eine ganze Gigawattstunde und mehr, um zu lernen. Also bevor sie überhaupt anfangen zu formulieren, zu übersetzen oder zu halluzinieren. Mit der Energie können Menschen ein paar tausend Jahre denken.
Da ist also noch Luft nach oben. Im Rahmen des Human Brain Projects ist ja mit neuromorpher Hardware geforscht worden. Sagen Sie, ist denn auch welche entwickelt worden?
Ja, auf Systemebene, also ganze Rechner. Brain Scales heißt der eine, steht in Heidelberg. Der rechnet mit Neuroprozessoren, das ist also ganz nah dran am biologischen Vorbild. Was andere ist der Spinnaker in Manchester, der implementiert die Spiking Neural Network Architecture. Spinnaker rechnet mit über 1 Million Prozessorkernen von ARM, ähnelt also eher am herkömmlichen Supercomputer, was aber neuronal verschaltet. Damit lassen sich über 1 Milliarde Neuronen simulieren. Das entspricht über 1% des menschlichen Gehirns. Also immerhin. Mit beiden Systemen lassen sich die gleichen Aufgaben erledigen. Man kann also schauen, welcher wofür besser passt. Und das scheint mir entscheidend zu sein für die Weiterentwicklung von KI-Anwendungen. Leistungsfähigere oder besser auf KI ausgelegte Hardware.
Das klingt gut, aber das müssen Sie uns auch erläutern.
Naja, man muss sich nur wieder diese aktuellen generativen Transformer anschauen. Die können, was ein Mensch nie können wird. Die haben die ganze Wikipedia im Memory und sie erledigen statistische Berechnungen in einer unvorstellbaren Geschwindigkeit. Und was kommt dabei raus? Das, was Emily Mbenda, amerikanische Linguistin und Fachfrau für natürliche Sprachverarbeitung, das, was die stochastische Papagei nennt. Sprache ist es nicht und Intelligenz schon gar nicht. Die betreiben Wahrscheinlichkeitsrechnung auf Hardware, wie sie ansonsten in Telefonen und PCs verbaut wird. Und im Prinzip aufgemotzten Grafikkarten. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn die Hardware von KI-Systemen dem natürlichen Vorbild ähnlicher wird und die Software das unterstützt, dass dann auch ihre Intelligenz menschenähnlicher wird. Wir sagen, größer.
Ja, vielen Dank, Achim Killer. Da ist also noch ein riesiges Potenzial zur Verbesserung und das versuchen eben etliche Forschungsgruppen auf der Welt mit neuen oder mit optimierten neuromorphen Strukturen besser in den Griff zu bekommen. Die allerdings sind meistens algorithmische Simulationen von gehirnähnlichen Strukturen, die sowohl was die Geschwindigkeit als auch den Energieverbrauch angeht, noch weit weg sind von ihren natürlichen Vorbildern. Die Elektronik-Spezialistinnen und Spezialisten im Team von Tobias Gemmicke von der RWTH Aachen haben für solche Forschungsarbeiten ein Framework, ja also eine Art Werkzeugkasten aus Software- und Hardware-Modulen entwickelt, mit denen solche neuen Konzepte nicht nur als Programmcode, sondern auch schaltungstechnisch auf Basis frei programmierbarer Logikbausteine simuliert werden können. Das Framework nennt sich in Anlehnung an die französische Bezeichnung für Aachen NeuroX, also Neuro-AIX.
Unser NeuroX-Framework ist ein Zusammenspiel von drei Säulen. Wir haben zwei Simulatoren, einen statischen und einen dynamischen Simulator, sowie dieses FPGA-Cluster. Jetzt gibt es diesen statischen Simulator. Was der machen kann, ist sehr schnell abschätzen, wie gut eine mögliche neue Rechenarchitektur, eine neue Rechenarchitektur wäre, um so eine Simulation von biologischen neuronalen Netzen auszuführen. Das geht sehr schnell, ist aber, wie gesagt, nur eine Abschätzung. Viel genauer geht das dann mit diesem dynamischen Simulator, der sehr genau Abhängigkeiten in der Datenverarbeitung berücksichtigen kann. Das ist zum Beispiel die Frage, wie lange ein Datenaustausch zwischen verschiedenen Recheneinheiten dauern würde. Der ist aber dann sehr langsam, das heißt, wir können hier keine komplexen Systeme mit erfassen. Wir können ihn nutzen, anhand von kleinen Beispielen unseren statischen Simulator zu kalibrieren, sodass er uns genauere Ergebnisse liefert. Das beide sind jetzt nur Modelle. Das dritte ist jetzt dann dieses FPGA-Cluster. Und das kann dann tatsächlich so eine Rechnerarchitektur emulieren. Das heißt, wir können hier dann exakt die Bewertung durchführen, wie gut wäre diese Architektur, wenn wir sie umsetzen würden. Dafür ist aber sehr viel Detailarbeit notwendig. Und das kann man eben dann nur für einzelne Zielarchitekturen machen.
FPGA, das muss man nochmal erklären. Das sind sogenannte frei programmierbare Logikeinheiten, die man eben halt tatsächlich im Vorhinaus ja so einstellen kann, dass sie bestimmte Funktionen realisieren, die aber dann in dieser Funktion auch starr bleiben. Sie haben gesagt, Sie wollen neue Architekturen damit simulieren oder austesten, ob solche Architekturen funktionieren. Wie muss man sich das vorstellen?
Was wir machen wollen, sind zunächst mal die Modelle aus dem Bereich des Computational Neuroscience, also der computergestützten Neurowissenschaften, diese Modelle schneller berechnen können. Und dafür gibt es eben dann klassische mathematische Modelle, die man berechnen muss. Das sind Differentialgleichungen, die müssen gelöst werden. Die Frage ist jetzt, wie kann man das besonders gut machen? Und was man eben feststellt, ist, dass Höchstleistungsrechner natürlich diese Berechnung ausführen können. Sie schaffen es aber nicht, das besonders schnell zu machen. Was wir sehen, ist, dass so ein Höchstleistungsrechner, also das Beste, was es auf dem Markt gibt, dass der im Prinzip immer noch sehr langsam arbeitet. Wir vergleichen das gerne dann dazu, wie schnell so ein Prozess in der Natur ablaufen würde und wie viel schneller wir das dann schaffen in der Simulation. Man wird sagen, das ist eigentlich eine einfache Aufgabe. Ein Computer, der verarbeitet was im Bereich von Nanosekunden oder sogar Subnanosekunden braucht, der um eine Rechnung durchzuführen. Das Gehirn verarbeitet im Bereich von Millisekunden. Das ist irgendwie ein Faktor von mehr als einer Million. Das heißt, man müsste eigentlich sich vorstellen, so ein moderner Computer ist viel schneller. Tatsächlich können die aber diese Simulation nur 1 bis 2 Mal schneller durchführen, als sie in der Natur tatsächlich passiert. Die Frage ist jetzt, warum ist das so? Wo sind diese Flaschenhälse? Und darum geht es jetzt in dieser Exploration herauszufinden, woher kommen diese Flaschenhälse? Warum ist das so langsam? Und wie könnte man das besser machen?
Und da muss man sich dieses NeuroX so vorstellen, dass das für die Forscher mehr oder weniger sowohl ein Software-Tool als auch ein Hardware-Tool ist, um neue Konzepte zu überprüfen und zu verifizieren?
Ja, wir haben so eine Art Henne-Ei-Problem hier. Wenn wir neue Erkenntnisse schaffen oder herausgefunden haben, wie etwas besser geht, führt das eigentlich dazu, dass wir die Hardware-Architektur wieder neu überarbeiten müssen. Das ist jetzt sehr aufwendig, so einen neuen Chip zu machen, wenn man jedes Mal einen dedizierten Chip dann herstellen würde. Da bieten sich eben diese FPGAs, diese logisch programmierbaren Bausteine an. Das heißt, wir können hier eine Modifikation durchführen und dann wieder ausprobieren, wie gut diese neue Architektur die Simulation durchführen kann. Das heißt, was da reingeht, das ist zum gewissen Grade Software, die eben dann die Prozesse, diese Modelle ablaufen lässt. Da ist dann auch die Hardware-Beschreibung, die reingeht und natürlich auch viele Sachen noch außenrum. Das ist auch wieder Software, aber diese Modelle müssen aufgebaut werden, die Daten müssen in das FPGA-Cluster gebracht werden, wieder herausgeholt werden. Also da ist so ein ganzer Ablauf, der da noch eine Rolle spielt.
Dieses Framework, das ist ja ein Arbeitsmittel, was Sie anderen Gruppen auch zur Verfügung stellen wollen. Wie weit sind Sie da?
Wir möchten dieses FPGA-Cluster gerne der Community zur Verfügung stellen und auch industriellen Partnern, die Interesse daran haben. Was wir gerne machen möchten, ist so ein Cloud-Interface anzubieten, in dem sich dann Forscher oder Interessenten einloggen können und dann auf diesem Cluster ihre Versuche durchführen können. Das heißt, zum einen wird dann den Nutzern die Arbeit genommen, dieses FPGA-Cluster tatsächlich richtig zu konfigurieren und sich Gedanken zu machen, wie funktioniert das alles. sondern sie sollen, und das wäre der erste Schritt hier, gerade die Neurowissenschaftler, sie sollen die Möglichkeit haben, ihre Fragestellung, so wie sie jetzt auch schon eigentlich machen, in quasi menschenlesbaren Problembeschreibungen zu definieren. Und dann wird das automatisch auf diesem Cluster ausgeführt, beschleunigt, das ist der Vorteil. Man kann also da andere Experimente noch durchführen, die sonst so nicht gingen, und kriegen dann ihre Ergebnisse wieder zurückgeliefert. Das ist also das, was uns derzeit vorschwebt. Da fehlt aber im Augenblick mir ein bisschen noch die finanziellen und die Human Resources, um das tatsächlich durchzuführen, weil es eben eigentlich so nicht direkt Aufgaben sind, die man einem Doktoranden geben möchte. Die sollen ja eher Forschung machen, und hier geht es darum, dieses System quasi in die Cloud zu bringen.
Das war Tobias Gemmeke von der RWTH Aachen über neurowissenschaftliche Simulationssysteme.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 18435.
Was ist denn? Mann, noch Feierspuren von gestern in deiner hirnähnlichen Struktur.
Was hast du denn gefeiert?
Ich doch nicht. Du!
Icke? Was heißt hirnähnliche Struktur?
Dein Avatar, Digga. Second Life. Remember?
Athos?
Athos. Das Profil deiner hirnähnlichen Struktur heißt Athos Urine. Und gestern?
Ah, Athos. Gestern?
Geburtstagsparty. 20 Jahre Second Life. Warst du nicht seit dem ersten Tag dabei?
Ach, Athos.
Nicht mal besucht hast. Vergessen hast. Du bist herzlos.
Merkt doch keiner.
Merkt keiner? Das ist längst dein Profil.
Hörte eben, du kannst keinem Hirn beim Denken zuschauen.
Reicht doch, Rückschlüsse zu ziehen, wie du mit deinem Avatar umgehst. Zum Profilieren deines herzlosen Hirns. Nie hast du ihm teure Klamotten gekauft. Du hast ihn einfach sitzen lassen.
Zu Hause in seiner Mulberry Street mit seinem Hund. Außerdem hat er noch 72 Lindendollar. Der ist nicht nur attraktiv, der ist auch reich.
Das reicht aber nicht.
Wofür?
Für ein bisschen Glanz deines mickrigen neuromorphen Gehirnmodells im Hirnatlas. KI hat jetzt Millionen Neuronen im coolen Köpfchen.
Oh, Knacki, neuromorph.
Ja, ich höre auch Radio, Dicker.
Klingt eher pneumomorph, Knacki. Nach ein bisschen viel heißer Luft zwischen deinen Ohren.
Zwischen meinen? Ich will nicht den Luftdruck messen müssen zwischen den Ohren von Herrn Musk und Herrn Zuckerberg, wenn die sich wirklich in einem Käfig prügeln.
Bin gespannt auf die Blumenkohlohren. Weil wir gerade beim Gedächtnisschwund sind. Hat sich der Big Brother-Schock eigentlich schon in Luft aufgelöst? War da nicht was mit der Post?
Du meinst den Ersatz echter Fachkrafthirne durch Handyzwang bei Paket- und Briefautomaten? Wer Briefe schreiben will, soll sich gefälligst auch ein Handy leisten und ein Guthaben, damit die neuen KI-Paketboxen funktionieren?
Boxes, Englisch, Plural, Boxes, wenn du schon Oberschlaumeierst, Knacki, du weißt doch, vom Boxen kriegst du nur Blumenkohl.
Okay, bin ich jetzt K.O.?
Frag die KI. KI vergisst dich nie.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Facebook darf und muss strafbare Inhalte löschen. Unsere erste Meldung von und mit Lucian Haas.
Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat in einem Urteil bestätigt, dass das Gesetz Vorrang vor den Nutzungsbedingungen des sozialen Netzwerks hat. Nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz müssen strafbare Inhalte unverzüglich gelöscht oder gesperrt werden. Nutzer können in solchen Fällen gegenüber Facebook nicht auf die Einhaltung eines Nutzungsvertrages pochen. Zu diesem Urteil kamen die Richter in einem Fall, in dem ein Mann den Facebook-Betreiber Meta Platforms verklagt hatte. Er wollte sich nicht damit abfinden, dass seine strafbaren Beiträge gelöscht und sein Account vorübergehend gesperrt wurden.
ChatGPT erfindet Gerichtsurteile.
Ein amerikanischer Anwalt hat in einem Rechtsstreit vor Gericht mehrere Präzedenzfälle angeführt, um seine Argumentation gegen die Verjährung einer Straftat zu untermauern. Im Laufe des Verfahrens stellte sich jedoch heraus, dass er sich nur auf fiktive Fälle berufen hatte. Der Anwalt hatte sie mit Hilfe der Text-KI ChatGPT generiert und diese hatte die Fälle offenbar komplett erfunden. Der Anwalt und seine Kanzlei müssen deshalb 5.000 US-Dollar Strafe zahlen.
In Niedersachsen erhalten Richter an Landesgerichten eine KI-Assistenz.
Die künstliche Intelligenz soll ihnen helfen, Massenverfahren schneller zu bearbeiten. Das hat das niedersächsische Justizministerium mitgeteilt. Zum Einsatz kommt eine spezielle KI-Software. Sie wird ausschließlich mit Beschlüssen und Entscheidungen der jeweiligen Richterinnen und Richter trainiert. Ziel ist es, diese bei einer Vielzahl ähnlicher Entscheidungen zu entlasten. Erprobt wird die Technik an den Landgerichten Hildesheim und Osnabrück. Ein begleitendes Forschungsprojekt der Universität Göttingen soll die Chancen und Risiken des KI-Einsatzes in der Justiz im Blick behalten.
Auch die Deutsche Bahn setzt verstärkt auf KI, um Verspätungen zu reduzieren.
In Stuttgart, im Rhein-Main-Gebiet und in München hilft eine künstliche Intelligenz der Bahn bereits dabei, die Ankunfts- und Anschlusszeiten von Zügen in Bahnhöfen im laufenden Betrieb zu optimieren. Nun hat die Bahn angekündigt, das System künftig auch in Berlin und Hamburg einzusetzen, damit die S-Bahnen pünktlicher fahren. Das KI-Tool kann zum Beispiel helfen, wenn zwei Züge aufgrund von Verspätungen gleichzeitig am selben Gleis eintreffen. Es berechnet dann in Sekundenschnelle, welcher Zug Vorrang haben sollte, um die Pünktlichkeit im weiteren Fahrplan möglichst wenig zu beeinträchtigen.
Der 5G-Mobilfunk wächst in Europa schneller als erwartet.
Das geht aus dem aktuellen Mobility Report von Ericsson hervor. Demnach ist die Zahl der Mobilfunkverträge für den 5G-Standard in Westeuropa bis Ende 2022 auf 69 Millionen gestiegen. Das entspricht einem Marktanteil von 13%. Ein früherer Bericht vom November 2022 war noch von lediglich 11% ausgegangen. Westeuropa liegt damit aber weiterhin deutlich hinter anderen Regionen der Welt zurück. Den größten lokalen Marktanteil hat 5G in Nordamerika. Dort sind es bereits 41%.
Mehr als 100.000 ChatGPT-Accounts wurden gehackt.
Die Zugangsdaten sind im Darknet zum Verkauf angeboten worden. Das hat das IT-Sicherheitsunternehmen Group IB herausgefunden. Der Großteil der gehackten Daten soll aus dem asiatisch-pazifischen Raum stammen. Solche Hacks könnten auch für Unternehmen gefährlich werden, warnen die Experten von Group IB. Immer mehr Menschen würden den Chatbot auch am Arbeitsplatz nutzen. Und da ChatGPT standardmäßig den Verlauf der Anfragen und die Antworten der KI speichert, öffne sich für Hacker eine Fundgrube sensibler Informationen.
Sternzeit, 24. Juni. Udo Lindenbergs doppelter Kometeneinschlag. Manche Stücke des Hamburger Musikers Udo Lindenberg haben Bezug zum Weltraum. Legendär ist sein Lied über den alkoholkranken Astronauten Wodi Wodi Wodka. Nun wird es im Nummer-1-Hit Komet wieder astronomisch. Gemeinsam mit dem Rapper Apache 207 sinniert er über Abschiede. Etwa von einem Abend, von der Bühne oder vom Leben. Im Refrain heißt es, und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin. Wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Allerdings schlagen Kometen sehr selten auf der Erde ein. Viel häufiger, nämlich dutzende Male am Tag, geschieht das bei Meteoriten. Doch diese Brocken aus Gestein und Metall treffen die Erde immer nur einmal. Danach liegen sie auf der Oberfläche. Kometen sind recht lockere Gebilde aus Eis und Geröll und zerbrechen manchmal in mehrere Teile. Sie könnten also tatsächlich zweimal einschlagen, jedenfalls zwei Teile desselben Ursprungskörpers. Womöglich ist 1908 zumindest ein Kometenkern über Sibirien niedergegangen und hat die Gegend um den Fluss steinige Tunguska verwüstet. Kurz nach der Entstehung des Sonnensystems, vor rund 4 Milliarden Jahren, waren Kometentreffer fast Alltag. Dabei gelangten große Mengen Wasser und kohlenstoffhaltiges Material auf unseren Planeten. Udo Lindenberg hat keineswegs eine kometenhafte Karriere hingelegt. Denn Kometen sind an unserem Himmel bestenfalls für einige Monate gut zu sehen und verlöschen dann. Der Künstler dagegen ist eher ein Spezialkomet, der jahrzehntelang am Himmel strahlt und immer wieder einschlägt.
Haben wir die Humanität verloren? Diese Frage stellt gleich Streitkultur angesichts der Schiffskatastrophe im Mittelmeer zur Diskussion. Um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation für heute. Manfred Kläuber, dank fürs Zuhören.